NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Tag zusammen. 3400 Kilometer im Zickzack durch das Nordpolarmeer. Das war die Route des Forschungsschiffs Polarstern. Über die Reise und ihre Erkenntnisse haben wir gleich mehr. Wir informieren Sie über einen spektakulären Mafia-Prozess in Düsseldorf, über den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis, da sind die Preisträger heute bekannt gegeben worden, über die Inhalte des Berichts einer österreichischen Expertenkommission in Sachen des Corona-Hotspots Ischgl. Und apropos, die gerade verschärften Regeln in Sachen Covid-19 sind natürlich ein Schwerpunkt der Sendung. Dazu auch unser Kommentar und ein Zitat von Armin Laschet von heute, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten.
Köln ist Risikogebiet, Mainz ist Risikogebiet. Aus Köln darf man nicht nach Mainz fahren, aber aus Mainz darf man nach Köln fahren, weil wir im Moment andere Regeln haben. Das wird niemand mehr verstehen.
Ja, das stimmt. Ich verstehe es auch nicht. Viele Leute verstehen es nicht. Wir gehen weiter darauf ein im Verlauf der kommenden 30 Minuten. Als erstes aber nach Berlin. Dort hat heute das sogenannte Corona-Kabinett getagt. Mit anderen Worten, die Bundeskanzlerin hat mit den Fachministern beraten über weitere Maßnahmen, mit denen man die Pandemie eindämmt. Will. Denn die Zahl der Neuinfektionen steigt im Moment dramatisch an. Darüber habe ich vor wenigen Minuten mit dem Kollegen Martin Polanski im Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen. Und da ging es im ersten um die allgemeine Warnstufe 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, bei der die Regeln dann strenger werden. Ich habe den Kollegen Polanski gefragt, bleibt es denn bei dieser Regel?
Das soll dabei bleiben. Steffen Seibert, der Sprecher von Kanzlerin Merkel, hat das heute nochmal gesagt, dass diese 50 Neuinfektionen eben schon jetzt der Maßstab sind. Und die Infektionszahlen gehen ja auch nach oben. Er hat aber auch eingestanden, dass es natürlich auch andere Faktoren gibt. Reagiert damit, glaube ich, auch ein bisschen auf die Kritik, die ja kommt, auch zum Teil von Ärzteverbänden. Also der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat gesagt, ja, dass man eben vor allen Dingen schauen muss, wie viele Leute in den Krankenhäusern liegen, auf Intensivstationen und sich nicht nur starr auf diese 50 neuen Infektionen überhaupt die Infektionszahlen stürzen soll. Aber die Bundesregierung will dabei bleiben. Das ist ein politisch festgesetzter Wert und den will sie auch nicht aufgeben.
Besonders umstritten in der Bevölkerung ist ja das Beherbergungsverbot, das neuerdings gilt in fast ganz Deutschland. Gab es dazu Meinungen, Stellungnahmen?
Das wird auf jeden Fall ein großes Thema sein am Mittwoch, wenn sich die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten trifft. Da wird das Beherbergungsverbot sicherlich ganz weit oben auf der Tagesordnung sein, denn übers Wochenende ist die Kritik ja massiv gestiegen. Und ernst zu nehmen, weil sie eben auch von Ärzten kommen zum Teil, die sagen, das ist völlig kontraproduktiv. Zum einen, weil dieses Reisen in Deutschland keine große Gefahr darstelle und zum anderen, weil das auch noch Testkapazitäten dann letztendlich blockiert, weil Leute dann versuchen, noch schnell einen Test zu machen, um dann doch in den Herbsturlaub reisen zu können. Das sei völlig sinnlos. Auf der anderen Seite gibt es eben Länder, die wollen sich besonders schützen. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hatte die schärfste Regelung nach wie vor mit einer Quarantäneregelung. Es geht also noch weiter. Und wie man da eine einheitliche Regelung herstellen will, ist mir im Augenblick ein bisschen schleierhaft. Ich glaube, man wird versuchen, da zumindest einheitlicher zu sprechen.
Und bei der Quarantäne, da ist ja auch von Ärzten, auch von Medizinern vorgeschlagen worden, diese Quarantänedauer zu verkürzen auf nur 5 Tage. Gab es dazu eine Position heute?
Das ist ja in Arbeit, das bezieht sich vor allem eben auf die Rückkehrer aus dem Ausland. Da wird eine Musterquarantäneverordnung erstellt, die dann in den Ländern umgesetzt werden muss. Das eben gesagt wird, im Augenblick gelten ja 14 Tage Quarantäne, das soll auf 10 Tage reduziert werden. Und nach 5 Tagen, wenn man da einen negativen Test vorlegen kann, dann wird es eben verkürzt entsprechend. Das wird, glaube ich, kommen relativ bald.
All das in Zeiten, wo die Herbstferien wahlweise beginnen oder zu Ende gehen. In Mecklenburg-Vorpommern hat ja heute der Unterricht wieder begonnen, in Schleswig-Holstein und Hamburg nächsten Montag. Und da fragen sich viele, drohen dann wieder Schulschließungen? Gab es da Ansagen aus Berlin?
Da gab es schon eine Ansage, und zwar, dass die oberste Priorität der Bundesregierung sei, dass zum einen die Wirtschaft am Laufen gehalten wird und dass zum anderen Schule und Bildung ermöglicht werden, also Schulen dann auch offen bleiben. Letztendlich müssen das aber die Bundesländer natürlich entscheiden. Ich glaube, auch da wird diese Priorität gesehen. Schulschließungen kommen sicherlich als einer der allerletzten Punkte, wenn es dann die Lage sich so entwickelt. Aber im Augenblick will das keiner.
Informationen waren das von Martin Polanski für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Beherbergungsverbot, Sperrstunde, Alkoholverbot, Mundschutzpflicht, Bußgelder. All diese Dinge und noch ein paar mehr gehören zum Werkzeugkasten der Behörden, um die Zahl der Corona-Infektionen gering zu halten. Seit einigen Tagen explodieren die Infektionszahlen in etlichen Teilen Deutschlands allerdings. Parallel dazu gibt es deutlich mehr Einschränkungen und Verbote im Alltag. Allerdings unterscheiden sich die Vorschriften von Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Stadt, von Landkreis zu Landkreis. Jörg Sauerwein mit dem Stand der Dinge am heutigen Montag.
Wer vor seinem Urlaub heute noch schnell einen negativen Corona-Test haben wollte, musste zum Beispiel in Remscheid viel Geduld mitbringen. Lange Schlangen vor dem neuen Testzentrum, denn auch aus vielen Nachbarstädten kamen sowohl diejenigen, die in den Urlaub wollen, als auch Menschen, die sich wegen Krankheitssymptomen testen lassen wollten. Das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten sorgt für viel Ärger. Auch bei Ministerpräsident Armin Laschet, der es in der jetzigen Form für nicht sinnvoll hält.
Auch weil uns die Virologen und Experten sagen, wenn sich jeder freitesten lässt, werden die Tests eigentlich genau für den falschen Zweck benutzt. Die brauchen wir jetzt für vulnerable Gruppen, für Altenheime, für Pflegeheime, für Behinderteneinrichtungen, für Ärzte und Pfleger, die da arbeiten. Und nicht so sehr für Leute, die sich, weil sie woanders ein Beherbergungsverbot befürchten, sich dann überall freitesten lassen.
Kritik gibt es von vielen Seiten. In Brandenburg prüft der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA juristische Schritte. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schanasit kritisiert die Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands als weder verhältnismäßig noch realistisch. Und Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sagt:
Also eine glückliche Lösung ist dieses Beherbergungsverbot. Verbot nicht, insbesondere weil es von Land zu Land unterschiedlich ist und man sagt, ihr könnt euch ja testen lassen, aber sie können sich gar nicht testen lassen. Wir haben jetzt die Schlangen in Berlin gesehen, wo die Leute 3-4 Stunden stehen, weil sie irgendwo hinfahren wollen. Ich meine, man kann darüber reden, aber es muss bundeseinheitlich sein.
Wegen des Flickenteppichs spricht auch der Deutsche Tourismusverband von Chaos und fordert ein abgestimmtes Vorgehen von Bund und Ländern. Auch andere Regelungen sorgen für Verwirrung. So führen immer mehr Städte zum Beispiel eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen oder besonders stark frequentierten Straßen ein, wie zum Beispiel in Köln.
Finde ich völlig in Ordnung.
Ich denke, das ist alles ein bisschen übertrieben und ja, bringt einfach nichts.
In Hamburg aber gilt diese Maskenpflicht je nach Straße zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Auf der Reeperbahn zum Beispiel ab 18 Uhr, auf dem Ballindamm von 15 bis 18 Uhr und am Mühlenkamp schon ab 12 Uhr mittags.
Ich glaube auch, dass es schwierig ist, aber ich finde es auch vernünftig, es jetzt nicht in ganz Hamburg einzuführen, sondern nur regional.
Soll ich jetzt jeden Morgen auf hamburg.de gucken, wenn ich zur Arbeit fahre? Aber so dieses Hin und Her, das beschreibt ja keiner und ich habe keine Lust nachher, wie Herr Söder fordert, 250 Euro zu bezahlen, nur weil ich irgendwas nicht gesehen habe.
Und auch in Hamburg denkt man bereits über Sperrstunden nach. Dort will man sich ansehen, was das in den anderen Städten bringt. In Köln gilt zum Beispiel ab 22 Uhr ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. In Bremen und Berlin gibt es Sperrstunden ab 23 Uhr. In der Hauptstadt gehen die ersten Gastronomen dagegen allerdings auch mit einem Eilantrag schon beim Verwaltungsgericht vor.
Rechnet man alles zusammen, dann leben über 13 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger mittlerweile in Corona-Risikogebieten, also jeder Sechste. Düsseldorf beispielsweise ist heute dazugekommen. Deshalb häufen sich Vorschriften und Verbote, vor allem in großen Städten. Es gibt allerdings so viele Unterschiede zwischen Bundesländern und Regionen, dass etlichen der Kopf schwirrt, was nun genau erlaubt ist oder verboten und ob der geplante Herbsturlaub ebenso ausfallen muss wie das Feiern in Gruppen. Ist das alles trotzdem richtig und wichtig oder sind die Regeln verwirrend und übertrieben? Hier ist die Meinung von Daniela Junghans.
Mal ehrlich, blicken Sie noch durch? Wissen Sie, unter welchen Bedingungen Sie in Ihrem Wohnort feiern dürfen oder die Familie in Süddeutschland besuchen? Ich habe in den vergangenen Tagen mit vielen Menschen gesprochen, die Corona ernst nehmen und sich an die geltenden Regeln halten wollen, aber nicht mehr wissen, was gilt. Darf ich innerhalb meines Bundeslands noch uneingeschränkt reisen, wenn ich in einer Stadt lebe, die Hotspot ist? Darf ich zur Arbeit fahren, wenn mein Wohn- oder Arbeitsort als Risikogebiet gilt? Dürfen mich Freunde besuchen oder gibt es ein Beherbergungsverbot? Und auf welchen Straßen muss ich jetzt eigentlich eine Maske tragen? All diese Fragen stellen sich immer mehr Menschen und sie finden nur schwer eine schnelle Antwort. Ja, die aktuelle Lage ist auch für Politiker eine große Herausforderung. Sie wissen nicht, was in den nächsten Wochen passieren wird und müssen trotzdem jetzt Entscheidungen für genau diese nächsten Wochen treffen. Und dabei auch auf unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Regionen Rücksicht nehmen. Trotzdem muss das alles dringend wieder übersichtlicher, nachvollziehbarer werden. Entweder indem sich die Länder und auch die Kommunen auf mehr gemeinsame Regeln einigen und dafür zum Beispiel die besonders verwirrenden unterschiedlichen Beherbergungsverbote wieder abschaffen, oder, wenn das nicht geht, zumindest für eine erheblich bessere Informationsmöglichkeit sorgen. Das ließe sich beispielsweise mit einer bundesweiten Internetseite regeln, die alle Maßnahmen und Einschränkungen auflistet, damit jeder schnell herausfinden kann, was für ihn gilt. Denn die meisten Bürger haben weder Zeit noch Muße, sich alle paar Tage durch die gerade wieder geänderten kommunalen Allgemeinverfügungen, Landesverordnungen oder Bundesregierungsbeschlüsse zu arbeiten. Stattdessen verlieren die Menschen den Überblick. Und das ist gefährlich, weil man sich nur an Regeln halten kann, die man auch kennt. Weil zu viel Verwirrung dafür sorgt, dass die Akzeptanz für Corona-Maßnahmen sinkt und langfristig das Vertrauen in die Politik verloren geht. Da ist es wenig hilfreich, wenn Politiker auf Pressekonferenzen echte Vorschriften und bloße Empfehlungen vermischen oder Entscheidungen verkünden, die man auch Stunden später nirgendwo nachlesen kann. Gerade in Pandemiezeiten brauchen die Menschen klare Regeln und eine ebenso klare Kommunikation von Bund und Ländern, aus der hervorgeht, was, wann, für wen gilt. Und das bitte nachvollziehbar und verständlich.
Die Meinung von Daniela Junghans für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ischgl, dieser Ort in den Tiroler Alpen, gilt nicht nur als Wintersport-Ballermann. Ischgl war Anfang des Jahres so sehr europaweit Corona-Hotspot, dass sich alle Verantwortlichen geschworen haben, es darf kein zweites Ischgl geben, weder jetzt noch in Zukunft. Ja, mal gucken, was draus wird. In Österreich jedenfalls hat eine Expertenkommission heute einen Bericht vorgelegt, aus dem hervorgehen soll, wo im Februar und März Fehler begangen worden sind, sei es nun in Ischgl, in Innsbruck oder Wien. Srdjan Govedarica über die Erkenntnisse dieses Berichts.
Der Tenor des rund 300 Seiten starken Abschlussberichts ist deutlich. Es sei zu folgenschweren Fehleinschätzungen im Tiroler Krisenmanagement gekommen. So sei es aus epidemiologischer Sicht falsch gewesen, dass der Skibetrieb erst am 12. März eingestellt wurde, so Kommissionsvorsitzender Ronald Rohr, ehemaliger Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs. Gespräche mit 53 Personen in den vergangenen Monaten und der Einblick in fast 6000 Seiten Unterlagen hätten ergeben,
dass spätestens mit 9.3. die Besonderheit der Virenübertragung in Après-Ski-Lokalen und das rasche, nicht eingrenzbare Ansteigen der Infektionen für die Verantwortlichen der Bezirkshauptmannschaft Landeck klar erkennbar war.
Außerdem seien die Seilbahnen über den 12. März hinaus noch in Betrieb gewesen, da der Ischgler Bürgermeister Werner Kurz die entsprechende Verordnung erst am 14. März ausgehängt habe, obwohl ihn die Gemeindeordnung dazu verpflichte, dies unverzüglich zu tun. Daher
hat die unabhängige Expertenkommission diesen Sachverhalt der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Beurteilung mitgeteilt.
Als richtig und angemessen bezeichnet die Kommission das Ende der Skisaison für alle Tiroler Skigebiete am 14. und 15. März. Die Informationen des Landes Tirol vom 5. und 8. März, worin behauptet wurde, dass sich isländische Gäste im Flugzeug angesteckt hätten und dass eine Ansteckung in Tirol, Zitat, wenig wahrscheinlich sei, beurteilt die Kommission jedoch als
unwahr. Und daher schlecht.
Es habe aber keinerlei Hinweise gegeben, dass die Tiroler Behörden von wirtschaftlicher oder politischer Seite unter Druck waren. Sprich, dass Sperren verzögert wurden, um die Skisaison noch zu retten. Kommissionsvorsitzender Ronald Rohr.
Im Ergebnis haben sich für eine derartige Handlungsweise keine Anhaltspunkte gefunden.
Probleme habe es aber in der Kommunikation zwischen Bund und Ländern gegeben. Gemeint ist eine Pressekonferenz, die Bundeskanzler Sebastian Kurz am 14. März gegeben hat. Kurz hatte damals auf die rasante Verbreitung des Coronavirus in Tirol hingewiesen und weiter ausgeführt.
Es werden daher das Paznauntal und St. Anton am Adelberg unter Quarantäne gestellt. Diese Gebiete werden ab sofort isoliert.
Diese Ankündigung habe die Behörden vor Ort unvorbereitet getroffen und zu unkontrollierten Abreisen und Panikreaktionen von Gästen und Tourismusmitarbeitern geführt. Die Kommission stellt fest,
dass der österreichische Bundeskanzler die Verhängung der Quarantäne überraschend, ohne unmittelbare Zuständigkeit und ohne substanzielle Vorbereitung ankündigte. Es war ein Kommunikationsfehler, dass die Frage der Quarantäne nicht zuvor rechtzeitig unter Einbeziehung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Landeck abgeklärt wurde.
Auch am Gesundheitsministerium in Wien übt die Expertenkommission Kritik. Diese habe den überarbeiteten Pandemieplan nicht veröffentlicht und dadurch sei ein rasches Eingreifen der regionalen Behörden behindert worden. Die sechsköpfige Expertenkommission mit Vertretern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz war im Mai vom Tiroler Landtag eingesetzt worden. Man werde aus den Zitat Empfehlungen die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen, kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter an. Die schwarz-grüne Landesregierung werde in ihrer morgigen Sitzung den Bericht und die Empfehlungen der Kommission diskutieren.
Informationen aus Österreich von Sirjan Govidarica. Wenn die russische Regierung verantwortlich ist für den Giftanschlag auf den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, wie sollte dann die Europäische Union reagieren gegenüber Moskau? Darüber beraten die Spitzen der EU schon einige Zeit, ohne dass da Einigkeit erkennbar geworden wäre. Aber so ganz sang- und klanglos kann man ja doch nicht darüber hinweggehen, finden die EU-Außenminister heute in Brüssel. Und das gilt übrigens auch für die Unterdrückung der Opposition in Belarus. Stefan Überbach.
Die Europäische Union zieht die Daumenschrauben an. Angesichts der andauernden Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Belarus könnten die Strafmaßnahmen gegen die Staatsführung schon bald deutlich ausgeweitet werden, heißt es in einem Beschluss der EU-Außenminister. Es kann jetzt kein einfaches Weiter-so mehr geben, sagt Europas Chefdiplomat Josep Borrell.
Business as usual is no longer possible in our relations.
Auch der belarussische Staatspräsident Alexander Lukaschenko persönlich soll auf der Sanktionsliste landen. Dazu weitere hochrangige Mitglieder seiner Regierung. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte sich schon am Morgen dafür stark gemacht.
Die Gewalt geht weiter, die ausgeübt wird vom Lukaschenko-Regime. Es gibt nach wie vor Verhaftungen von friedliebenden Demonstranten. Ich habe vorgeschlagen, dass wir ein neues Sanktionspaket bereits auf den Weg bringen und zu den Personen, die dann sanktioniert werden, soll auch Lukaschenko gehören.
Auch die EU-Sanktionen gegen Russland dürften schon bald verschärft werden. Der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny muss Konsequenzen haben, heißt es zur Begründung.
Law has been broken by producing substance like Novichok and law has been broken by using it.
Mit der Herstellung des Nervengifts Novichok ist das Recht gebrochen worden und mit dem Einsatz dieser Chemiewaffe ebenfalls, Finnlands Chefdiplomat Pekka Haavisto. Weil sich Moskau der Forderung nach Aufklärung des Falls bisher verweigert, unterstützt die EU geschlossen den deutsch-französischen Vorschlag, eine Reihe mutmaßlicher Drahtzieher des Attentats zu bestrafen. Bundesaußenminister Heiko Maas.
Ich glaube, das ist außerordentlich wichtig bei einem so schwerwiegenden Verbrechen, bei einem Verstoß gegen internationales Recht, gegen das Chemiewaffenübereinkommen, dass die Europäische Union Geschlossenheit zeigt. Und das hat sie heute getan.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einmal Nordpol und zurück. Das war die Reiseroute der Polarstern. Gut ein Jahr lang war das deutsche Forschungsschiff unterwegs im Nordpolarmeer. Teilweise war es absichtlich festgefroren im Eis. Mehrere hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 20 Ländern haben sich abgewechselt an Bord. Ihnen und den beteiligten Forschungsinstituten ging es darum, das Klima im Polarmeer zu erforschen und zu beobachten, welche Veränderungen der Klimawandel da oben im Norden mit sich bringt. Seit heute ist die Polarstern zurück in einer weniger kalten Gegend in Bremerhaven, dem Heimathafen. Katharina Spätmann berichtet über einen begeisterten Empfang.
Ein einfaches Hippen, Hurra! Hurra!
Hurra! Feierlicher Empfang mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Freude über die glückliche Rückkehr, als die Polarstern an ihrem Liegeplatz festgemacht hat. Aber der Hintergrund der Mosaikexpedition, nämlich der Klimawandel, ist ernst. Daran lässt Expeditionsleiter Markus Rex keinen Zweifel. Man brauche keine Messinstrumente, um zu sehen, dass das Eis stirbt.
Wir haben wirklich das Eis verschwinden gesehen. Direkt am Nordpol haben wir völlig marodes, aufgeschmolzenes, durchlöchertes Eis gefunden. Im Winter waren unsere Temperaturen 10 Grad höher als das, was Fridtjof Nansen vor 125 Jahren beobachtet hat. Wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, dann wird die Arktis in naher Zukunft im Sommer eisfrei werden.
Mehrfach hatten die Wissenschaftler von unterwegs einen alarmierenden Rückgang des Meereises gemeldet. Die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius.
Wenn wir die weißen Teile der Erde zum Verschwinden bringen, wenn das Weiße der Erde, was ja das Sonnenlicht reflektiert und unser Klima überhaupt zu dem macht, wie wir es als Menschen können, wenn das verschwindet, dann leben wir in einem anderen Planeten, der uns Menschheit nicht gut tut.
Die Aufgabe der Wissenschaft sei auch zu warnen.
Dann sind das die Schreckensbotschaften, wo wir sagen müssen, die müssen wir ansprechen. Wir müssen Wahrheiten vermitteln. Das tun wir als Forscherinnen und Forscher.
Mosaik gilt als bisher größte Arktis-Expedition. 389 Tage war die Polarstern unterwegs. Sie hatte sich einfrieren lassen und war mit einer Eisscholle durchs Nordpolarmeer gedriftet. Ab dem Frühjahr wirbelte die Corona-Pandemie die Logistik ordentlich durcheinander. Zwischendurch stand Mosaik auf der Kippe. Aber die Expedition der Superlative ging weiter. Und man habe Großes vollbracht, sagt Markus Rex.
Wir haben die Grenzen des Machbaren verschoben in der Polarforschung. Und wir bringen einen Daten- und Probenschatz aus der Arktis zurück, der die Klimawissenschaft langfristig verändern wird. Wir haben detaillierter und genauer das arktische Klimasystem studieren können, als wir es jemals zuvor konnten. Und wir werden jetzt auch in der Lage sein, das in unseren Klimamodellen korrekt und richtig abzubilden. Diesmal basierend auf Beobachtungen und Messungen und nicht auf einem Rumraten, wie das da oben in der Arktis funktionieren könnte.
Von einem historischen Meilenstein der Klimaforschung sprach Bundesforschungsministerin Anja Karliczek.
Und jetzt müssen wir sehen, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dass wir dem Klimawandel vernünftig begegnen können.
Sie will mindestens 10 Millionen Euro bereitstellen, damit die Daten der Mosaik-Expedition möglichst schnell ausgewertet werden. Die Forscher gehen davon aus, dass sie mehrere Jahre mit dem Datensatz von Mosaik arbeiten können.
Das Edelgas Radon ist selten, aber es ist gefährlich. Radon ist nach dem Rauchen eine der Hauptursachen für Lungenkrebs, so sagen das zumindest Mediziner. Doch wie das so ist mit Gas, man bemerkt es nicht unbedingt. Radon kann man weder riechen noch schmecken, es ist aber da, kann in Gebäude eindringen und Menschen dann krank machen. Um den Schutz der Bevölkerung zu verbessern, müssen die Bundesländer sogenannte Radon-Schutzgebiete ausweisen. Darüber haben heute Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt in Berlin informiert. Alex Krämer.
Radon entsteht beim Zerfall von Uran im Boden. Davon gibt es je nach Region mehr oder weniger und entsprechend ist die Belastung innerhalb Deutschlands auch sehr unterschiedlich. Dort, wo sie hoch liegt, kann es aber gefährlich werden. Nicht draußen, aber drinnen. Inge Paulini ist die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz.
Während es draußen schnell verfliegt und dort daher ungefährlich ist, kann es sich in Gebäuden ansammeln. Erhöhte Radonwerte treten vor allem im Keller, im Erdgeschoss und im ersten Stock auf. Das Radon bewegt sich also von unten nach oben im Haus.
Laut Bundesamt verursacht das radioaktive Gas etwa 5% der Lungenkrebsfälle in Deutschland. Ob das Radon ins Haus eindringen kann, hängt von der Bausubstanz ab. Ältere Gebäude sind stärker gefährdet als moderne. Hohe Radonkonzentrationen im Boden gibt es in Deutschland unter anderem im Erzgebirge, im Bayerischen Wald sowie in Teilen des Schwarzwaldes und der Eifel. Die Bundesländer weisen zurzeit Gebiete aus, in denen eine erhöhte Belastung wahrscheinlich ist, sogenannte Vorsorgegebiete. Dort gelten dann ab kommendem Jahr strengere Vorschriften, sagt Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart.
Was bedeutet das dann? In den Radon-Vorsorgegebieten müssen höhere Anforderungen, insbesondere an den Neubau, gestellt werden.
Also Abdichtung gegenüber dem Boden und Schutz vor Rissen.
Und es gibt eine Messpflicht an allen Arbeitsplätzen in diesen Vorsorgegebieten, die sich im Erd- oder in Kellergeschossen befindet.
Ist die Strahlenbelastung an diesen Arbeitsplätzen zu hoch, müssen die Arbeitgeber nachrüsten. Andere Vorschriften für bestehende Gebäude gibt es nicht. Inge Paulini, die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, ruft Immobilienbesitzer aber dazu auf, lieber mal nachzumessen. Entsprechende Geräte seien einfach zu handhaben und würden nicht viel kosten. Bis Ende des Jahres müssen die Länder die Radon-Vorsorgegebiete ausgewiesen haben.
So, ich sag mal zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Jetzt kommt ein Bericht von Carsten Schmiester. Unser Skandinavien-Korrespondent hatte ja vergangene Woche gut zu tun wegen der ganzen Nobelpreise. Heute wurde bekannt, wer den noch ausstehenden Nobelpreis für Wirtschaft bekommt. Es sind zwei US-Amerikaner. Sie haben sich befasst mit Abläufen und der Systematik von Auktionen.
Wenn man den letzten der 6 Nobelpreise verkündet, dann muss man sich schon etwas einfallen lassen, um die vielleicht doch etwas Nobelmüden Leute wieder wach zu bekommen. Göran Hansson, Generalsekretär der Königlichen Akademie der Wissenschaften, hat das am Mittag mit der klassischen Einsatzeröffnung und mit einem passenden Geräusch versucht.
Verstehe, Andra, Tredje.
Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Der diesjährige Preis hat mit Auktionen zu tun. Und mit zwei Fachleuten, die sich ganz intensiv damit beschäftigt hätten. Die Wissenschaftsakademie hat entschieden, dass der Wirtschaftspreis der schwedischen Reichsbank in Erinnerung an Alfred Nobel gemeinsam an Paul Milgram und Robert Wilson verliehen wird für die Verbesserung der Auktionstheorie und die Entwicklung neuer Auktionsformate. Die beiden US-amerikanischen Forscher teilen sich den Preis für ihre Arbeit, die Tommy Andersson, Wirtschaftswissenschaftler und Mitglied des Nobelkomitees, so würdigte.
Thanks to the rich theory by Paul Milgram.
Dank der umfangreichen Theorien Milgrams und Wilsons können heute neue Auktionsformate konzipiert werden, aus denen Praktiker dann gezielt auswählen. Dies ist sowohl für Käufer, Verkäufer, für Endverbraucher, Steuerzahler und auch für die Gesellschaft als Ganzes von Vorteil. Die beiden Wissenschaftler hätten die Funktionsweise von Versteigerungen genau studiert und ihre Erkenntnisse dann genutzt, um eben neue Auktionsformen auch für Waren und Dienstleistungen zu entwickeln, die auf traditionelle Art nur schwer zu verkaufen seien, heißt es. Als Beispiel wurden Landeslots auf Flughäfen genannt oder eben Funkfrequenzen, die Staaten nicht allein mit Blick auf den höchstmöglichen Preis versteigerten, sondern auch mit dem Ziel, der Gesellschaft einen größtmöglichen Nutzen zu verschaffen. Im vergangenen Jahr waren eine Wirtschaftswissenschaftlerin und zwei Wissenschaftler für ihre Forschung zur Bekämpfung der globalen Armut ausgezeichnet worden. Dieser Wirtschaftsnobelpreis geht als einziger der Preise nicht auf das Testament des Stifters zurück, sondern wurde 1968 von der schwedischen Reichsbank gestiftet und im Jahr darauf erstmals verliehen. Er ist wie die anderen 5 Nobelpreise mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert, das sind umgerechnet rund 960.000 Euro, und er wird ebenfalls an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, in Stockholm verliehen, wegen Corona, in diesem Jahr aber nur in einer virtuellen Zeremonie mit per Videolink zugeschalteten Preisträgern.
Und dann meldet sich Carsten Schmiester erneut. Ein Container voll mit Kokain, internationale Razzien und ein Kronzeuge der Mafia. Sowas gibt's nicht nur im Kino oder im Fernsehen, sondern auch in der Wirklichkeit. In Düsseldorf hat heute ein Prozess begonnen gegen 14 Männer. Die Staatsanwaltschaft hält sie für Mitglieder der italienischen 'Ndrangheta. Die 'Ndrangheta gilt als die mächtigste Mafia-Organisation und arbeitet offenbar europaweit, auch in Eisdielen. Über sie nämlich sollen die Angeklagten Drogengelder gewaschen haben. Benjamin Sartori über den ersten Prozesstag. Er war kurz.
An den Sicherheitsschleusen des Hochsicherheitsgebäudes in Düsseldorf wurden heute alle Besucher, Journalisten und auch die Anwälte im Mafia-Verfahren genau kontrolliert. Der Prozess konnte deshalb erst mit einer Stunde Verspätung beginnen. Kurz darauf wurde die Verhandlung dann auch schon wieder unterbrochen. Warum, erklärt Sarah Bader, die Sprecherin des Duisburger Landgerichtes.
Einer der Angeklagten konnte heute an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen, weil er Kontakt zu seiner Mutter hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Das Gericht wird daher die Hauptverhandlung frühestens am kommenden Freitag fortsetzen können.
Dennoch, einer der größten Mafia-Prozesse überhaupt ist offiziell eröffnet und die Vorwürfe gegen die 14 Angeklagten sind bekannt. Einige von ihnen sollen Mitglieder, andere zumindest Unterstützer der italienischen Mafia-Gruppe 'Ndrangheta sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im großen Stil Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt zu haben. Noch einmal Gerichtssprecherin Sarah Bader.
Laut Staatsanwaltschaft soll der Kokainhandel besonders gut organisiert worden sein. So sollen in Europa eigens Unternehmen gegründet worden sein, die legale Ware, also beispielsweise Reis oder Holz bestellten, um dann getarnt durch den gemeinsamen Transport die Drogen nach Europa einführen zu können.
Der Prozess gilt als Erfolg einer Zusammenarbeit von Ermittlern aus Deutschland, Italien, Belgien und den Niederlanden. Sie stießen auf mutmaßliche Kokainverhandlungen, auf Haciendas in Südamerika, auf Finanziers, die der Mafia für die Drogengeschäfte Geld geliehen haben sollen, und auf Lokale in NRW als mutmaßliche Stützpunkte der Drangheta. Ein regelrechtes Mafia-Netzwerk also. Einer der Verteidiger, Wolf Bonn, meldet Zweifel an.
Da sind mitunter ja vielleicht auch hier Verfahrensbeteiligte, die vielleicht aus einem gewissen Bereich aus Italien kommen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass man Mitglied der Ndrangheta ist.
Der Angeklagte, der Kontakt zu einer Corona-Infizierten hatte, wartet nun auf sein Testergebnis. Selbst wenn es negativ sein sollte, weiß das Duisburger Landgericht noch nicht, ob der Mann trotzdem erst einmal isoliert bleiben muss. Ob der Prozess wie geplant am Freitag weitergehen kann, ist deshalb noch nicht sicher.
Soweit das Echo des Tages. Uns gibt's wie immer auch im Netz unter wdr5.de oder ndr.de/info, der Podcast, der tägliche. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.